Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Sarah Zöllner ist wieder da und heute sprechen wir über Mütter, Gesundheit und Politik. Hallo Sarah, schön, dass du wieder da bist.
Ja, freut mich sehr, Isabel.
Wir haben ja einen aktuellen Anlass für unsere heutige Aufnahme. Du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit einer Kollegin. Wie kam es denn dazu?
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmals. Unser Buch heißt Mütter macht Politik. Und wie kam es dazu? Ich bin Journalistin, meine Mitautorin ist Soziologin und ich bin zweifache Mutter gleichzeitig und habe schon länger diesen Gedanken gehabt, okay, wie geht es Müttern in unserer Gesellschaft? Und auch bei dem einen oder anderen Punkt, wie lässt sich da vielleicht so einiges ändern auch? Und genau, und dann habe ich 2020 auch noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie natürlich und auch mein jüngster Sohn ist geboren worden in dem Jahr, hatte ich irgendwie die Motivation, ich schreibe mein zweites Buch, ich starte das und habe mir bewusst meine Mitautorin mit ins Boot geholt als Soziologin, weil ich das nicht nur aus persönlicher Perspektive schreiben wollte, sondern mit dem Gedanken, ich bringe da Menschen, gebe denen den Raum und lasse sie zu Wort kommen, die Bescheid wissen in verschiedenen Bereichen, wie Gesundheit, Unternehmen, finanzielle Absicherung, aber eben auch sowas Grundlegendes wie Normen und Werte, die Situation von Müttern bestimmen. Ja, und daraus wurde dann mit einem langen Atem in einer fast zweijährigen Arbeit dann unser Buch, das Ende 2023 erschienen ist.
Sehr schön. Erstmal große Bewunderung dafür, mit einem kleinen Kind oder zwei Kindern insgesamt Bücher zu schreiben. Finde ich unfassbar. Und was mir wirklich gut daran gefällt, hatte ich dir auch schon vorab gesagt, dass so viele Menschen zu Wort kommen und nicht nur eine Person erzählt, wie ihr Leben ist, sondern dass es wirklich das breiter aufgestellt ist mit auch einem weiteren Blick. Was ist denn euer Anliegen mit dem Buch?
Ich denke, das kann man ganz klar sagen. Es ist definitiv Mütter, eine einzelne Mutter zu stärken auf der individuellen Ebene. Es ist aber auch, und das merken wir jetzt zunehmend, es ist wirklich in Dialog mit schon politisch aktiven Menschen zu treten, die eben dadurch nochmal eine ganz realitätsnahe Perspektive kriegen aus unserer Müttersicht, aber eben auch aus der Sicht dieser Expertinnen. Vom Deutschen Hebammenverband bis zur Unternehmerin oder Wissenschaftlerin, die sich einfach mit den Themen befassen und die ganz konkret Impulse und Denkanstöße geben können, was sich eben politisch verbessern lässt. Und das ist auch wirklich sehr spannend jetzt im Anschluss an die Veröffentlichung, im Austausch mit diesen Menschen, dass da oft so diese Resonanz kommt, ja okay, ich kenne mich ja eigentlich in dem Gebiet aus, aber diesen Aspekt, den hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Und das finde ich ganz befriedigend, weil genau das ist auch unsere Absicht gewesen.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Alleinerziehend sein. Darüber haben wir in unserer ersten gemeinsamen Folge geredet. Stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Lass uns auch da mal zeitlich anfangen. Wie geht's denn Mütter in unserer Gesellschaft so direkt nach einer Trennung?
Ich denke, man kann das nicht pauschal sagen. Also jede Mutter ist anders. Jede ist auch in anderen Rahmenbedingungen, wenn sie sich trennt oder eine Trennung erfährt. Was wir jetzt im Rahmen unserer Recherche bemerkt haben, ist auch unterstützt von zum Beispiel Studien vom Robert-Koch-Institut und anderen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Mütter wirklich sehr stark von Stress belastet sind. Das kommt auch dadurch nach einer Trennung, dass oft die Frage der finanziellen Absicherung ein ganz großes Thema ist. Natürlich bringt eine Trennung ohnehin als Lebensumbruch viel Veränderung schon mit sich und ist herausfordernd. Aber für Mütter kommt eben oft dazu, dass sie in Partnerschaften eben nicht so aufgestellt waren, dass sie beruflich eben ihr eigenes Einkommen hatten, das ihnen jetzt dann zum Beispiel nach einer Trennung den Lebensunterhalt finanzieren kann. Und umgekehrt ist dann zum Beispiel Unterhalt, wir waren selbst erschreckt, nur etwa ein Viertel aller Kinder bekommt wirklich den Unterhalt, der ihnen gesetzlich zusteht. Und das heißt aber, 3 von 4 Kindern bekommen den nicht. Und das ist natürlich auch eine finanzielle Lücke, die dann eine direkte Auswirkung auf die Situation dieser Einelternfamilien hat. Und parallel dazu ist eben diese Kinderbetreuung, gerade für kleinere Kinder, einfach desolat im Moment in Deutschland. Auch eine seit Jahren sich entwickelnde Entwicklung, das ist jetzt eine Doppelung, aber so, also genau so. Und das hat wirklich die Konsequenz, dass es oft für alleinerziehende Mütter insbesondere, die dann hauptsächlich für ihre Kinder sorgen, sehr schwierig ist, wirklich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Genau, und vielleicht noch eine weitere Ergänzung auf einer anderen Ebene wird eben auch Vollzeitarbeit, ist immer noch diese Vorstellung, 40 Stunden arbeiten zu können und dafür dann das volle Gehalt zu bekommen. Und das ist wirklich mit der Verantwortung für Kinder oder eben vielleicht auch Angehörige, die gepflegt werden oder so, wahnsinnig schwierig möglich. Und diese Kombi aus so äußeren Rahmenbedingungen und einer konkreten, privaten, oft krisenhaften Situation ist natürlich nicht einfach und erzeugt de facto Stress und belastet auch die Gesundheit.
Das ist meine nächste Frage. Was macht das mit Müttern gesundheitlich?
Was macht das? Das erzeugt viel Druck und Mütter reagieren darauf mit wirklich körperlichen Beschwerden. Der Alltag ist oft geprägt durch Zeitmangel auch. Was passiert? Vielleicht auch teilweise dann auch noch wieder so eine Sozialisation als Frau. Wo sparen Mütter? Sie sparen nicht an ihren Kindern, sie sparen nicht an ihrer Arbeit, sondern sie sparen dann vielleicht im Zweifel an sich selbst und gehen nicht mehr regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, machen keinen Sport mehr, fangen vielleicht an, ihre seelische Belastung durch ungesunde Wege wie Rauchen oder sonstiges zu kompensieren. Und und schaden letztlich natürlich dadurch auch ihre Gesundheit. Und wir haben mit Yvonne Bovermann zum Beispiel vom Muttergenesungswerk gesprochen und sie sagt eben ganz klar, der Bedarf ist unheimlich groß an kurzfristigen Reha-Maßnahmen. Der kann einfach gar nicht gedeckt werden von den Kliniken, die im Moment da zur Verfügung stehen. Also da ist das Angebot von einigen 10.000 Klinikplätzen pro Jahr wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das hat natürlich die Folge, dass viele Frauen dann in einer auch akuten Krisensituation irgendwie alleine zurechtkommen müssen, was wiederum oft dann die gesundheitliche Lage schon auch verschlimmert, weil Sachen chronisch werden oder eben auch psychische, aus einer psychischen Stresssituation oder Krisensituation vielleicht auch etwas längerfristiges wird, sich eine Depression oder ein Burnout entwickelt. Und das hat wiederum natürlich ganz breite Auswirkungen auf die Kinder zuerst in der individuellen Ebene. Aber natürlich auch, wenn dann Mütter erkranken, längerfristig erkranken als Arbeitnehmerinnen ausfallen. Viele Frauen sind im Pflege- und im Erziehungsbereich tätig. Dann fehlt da wieder das Personal, weil die Frauen einfach nicht mehr können. Und uns ist halt so wichtig, auch als Autorin diesen großen Rahmen zu zeigen. Also das ist wirklich dieser Punkt, also dass das zusammenhängt. Das war uns wirklich extrem wichtig, sowohl für eine einzelne Mutter, die vielleicht denkt, warum kriege ich es nicht hin? Bin ich da irgendwie verkehrt? Da zu zeigen, nein, du bist nicht verkehrt. Es ist wirklich schwierig, es hinzubekommen. Aber eben natürlich, wie ich schon anfangs sagte, als Inspiration oder Appell an Menschen, die wirklich politisch aktiv sind, zu sagen, hey, schaut mal hin. Also wenn ihr das eine quasi therapiert, irgendwie die an Stress erkrankte Mutter mit einem Tinnitus, dann kommt ihr da nicht weit, wenn sie danach wieder in einem Arbeitsumfeld arbeiten muss, das maßgeblich dazu beiträgt, dass sie unter Stress ist. Oder wenn sie eben ihr keine Infrastruktur schafft, die ihr ermöglicht, ihre Kinder gut versorgt zu wissen, während sie eben arbeitet. Weil dann hilft es nicht sehr viel, am Symptom zu operieren, sondern man muss parallel dazu mindestens eben auch die Ursachen einfach angehen.
Also ihr sagt, das liegt an den Verhältnissen und nicht an der individuellen Person, die gewisse Spielräume hat, aber nicht, solange sich die Verhältnisse nicht ändern. Das ist wie im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo man zwischen Verhalten und Verhältnisse unterscheidet. Deswegen habe ich die Unterscheidung jetzt mal gemacht. Bevor wir dazu kommen, was Mütter bräuchten, interessiert mich noch, was ist bei Vätern anders, auch direkt nach einer Trennung? Die betreuen ja immer mehr auch ihre Kinder. Dennoch erlebt ihr Unterschiede.
Ja, also wir haben wirklich als einen ganz gravierenden Unterschied bemerkt, dass Väter eher belastet dadurch sind, dass sie ihre Kinder wenig sehen und sehr, sehr viel erwerbstätig sind und da dann vielleicht in einen Burnout schlittern, weil sie eben halt hohe berufliche Verantwortung haben. Aber bei Frauen ist es wirklich diese Doppelbelastung aus Familie und Beruf, weil eben doch, auch wenn es zunehmend auch Väter gibt, die sich im Rahmen von Umgangsmodellen irgendwie eben auch die Fürsorge für ihre Kinder nach einer Trennung teilen, ist das doch noch keine Mehrheit. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Paare, die dann in dieses doch recht klassische Modell oder traditionelle Modell rutschen. Die Frau sorgt hauptsächlich für die Kinder, dann auch eben alleine, wirklich im Alltag überwiegend. Und der Mann unterstützt oder sorgt für die Kinder punktuell an Wochenenden oder an einzelnen Tagen vielleicht in der Woche. Und das erzeugt eben einen unterschiedlichen Druck. Also da gehen gerade beim Muttergenesungswerk, das übrigens auch für Väter offen ist, jetzt einfach mal in dem Kontext, das meinte auch Frau Bobermann, das Angebot richtet sich tatsächlich auch an Eltern, Mütter und Väter, da kommen die Väter eben, weil sie halt beruflichen Stress haben, weil sie Schwierigkeiten haben oder sich mehr Kontakt zu ihren Kindern wünschen, weil sie diese Situation vielleicht belastet. Und die Frauen kommen, weil sie einfach mit dem Alltag sich alleingelassen fühlen, weil sie überlastet sind, diese Zeitgleichheit von Beruf und Familie, das unter einen Hut zu bringen.
Also Väter haben andere Herausforderungen als Mütter, aber natürlich auch und oft, dazu habe ich einige Folgen aufgenommen, die schon veröffentlicht sind, wenn diese hier erscheint, dass es oft schwer sein kann, den Kontakt zu den Kindern zu halten.
Mhm. Ich habe vielleicht noch einen Punkt, und dass sich Väter auch häufiger schwer tun, wirklich Hilfe zu suchen. Also das ist wirklich so ein wichtiger Punkt und uns auch nochmal mit dem Buch ein Anliegen, wahrzunehmen, du bist nicht allein. Also du bist auch nicht, es gibt Menschen und Anlaufstellen, wohin du dich wenden kannst. Das ist vielleicht auch für Väter ein interessanter Punkt.
Haben die sich mal überlegt, umzubenennen, das Müttergenesungswerk in Elterngenesungswerk oder sowas, Genderneutrales? Es gibt ja auch einiges dazwischen.
Das Spannende ist, dass sie es tatsächlich versucht haben und durch die ursprüngliche Satzung aber sehr gebunden sind an den Namen und eben sagen, das wäre eigentlich wichtig, so wie wenn man sagt, dass auch Fürsorge nicht geschlechterbezogen ist und Väter das genauso gut machen können, aber dafür brauchen Mütter wie Väter eben Rahmenbedingungen, die das gut ermöglichen.
Also ein gesellschaftlicher Wandel auch in der Rollendefinition und den Projektionen in die Rolle, der noch anhält. Und dazu ging auch mein nächster Punkt eben, den ich fragen wollte, wie du es wahrnimmst als Mutter und als vernetzte Mutter und Journalistin. Du sagst, Väter fragen nicht gern nach Hilfe. Gibt es nicht auch bei Müttern den Anspruch, das hinzubekommen um jeden Preis und sei es die eigene Gesundheit?
Ja, ich habe das ja schon so ein Stückchen angesprochen. Also dieser Gedanke, ich bin ja jetzt Mutter und Hilfe annehmen ist irgendwie eine Schwäche. Also das hat sicher sehr stark mit Rollenbildern zu tun, auf die wir auch in dem Buch eingehen, extra und bewusst in einem Kapitel, auch mit Normen und Werten, die mit Mutterschaft verbunden sind. Also definitiv. Und es ist aber auch zu kurz gegriffen zu sagen, irgendwie Mütter reißen das quasi an sich und wollen sich nicht helfen lassen. Denn
habe ich nicht gesagt.
Hast du definitiv nicht gesagt. So habe ich dich auch nicht verstanden. Aber ich habe das schon gehört als Stimmen. Also so im Sinne von, ja, wenn ihr euch denn nicht helfen lassen wolltet oder so. Und und dafür braucht es aber erstmal erst ein Bewusstsein natürlich, dass es überhaupt Hilfsangebote gibt. Und es braucht auch ganz konkret, es braucht einfach die Hilfsangebote und auch die Netzwerke. Und das schafft man sich, das kann ich jetzt wieder aus beruflicher wie persönlicher Erfahrung sagen, das braucht auch Zeit, sich solche Netzwerke zu schaffen. Und auch diesen Selbstwert zu haben, sich das gönnen zu wollen und auch zu sagen, das ist meine Priorität jetzt. Also ich mache das quasi.
Zeit und Energie, da haben wir in der ersten Folge ja drüber gesprochen, dass da oft wirklich Mütter auch vereinsamen, weil sie eben den Alltag irgendwie hinbekommen, aber dann nicht auch noch zum Mütterstammtisch gehen können, weil sie einfach ins Bett fallen, wenn die Kinder schlafen. Was brauchen deiner oder eurer Einschätzung nach den Mütter, damit sich ihre Situation auch so direkt nach einer Trennung verbessern kann? Und von wem?
Also ich finde das eine ganz wichtige Frage, weil du sprichst jetzt schon an so Angebote vor Ort, wo du erstmal rausgehen musst, wo du dann eben eine Kinderbetreuung gegebenenfalls brauchst, wenn du kleine Kinder hast. Das ist einfach zu viel im Grunde für Mütter, erst recht in der Situation, wo ihre Ressourcen dünn sind. Also finde ich, nicht ich nur, sondern wir als Autorin und insgesamt auch die Expertin, ich sage, also das Thema Kinderbetreuung ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Netzwerke ist ein wichtiges Thema. Das Thema familienfreundliche Arbeitsbedingungen ist sehr, sehr wichtig, weil es eben bedingt, wie Mütter und Väter ihren Alltag gestalten können, wie viel Zeit sie investieren müssen für ihre Arbeit und unter welchen Bedingungen sie arbeiten können. Und dann natürlich schon auch so Fragen wie Unterhaltsrecht, weil es da wirklich ganz konkret auch darum geht, Was für Handhaben haben Elternteile, die hauptsächlich für das Kind sorgen, wenn zum Beispiel der andere Elternteil sich dieser Unterhaltsverantwortung entzieht? Also gibt es da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, den anderen Elternteil zur Verantwortung zu ziehen und da eine Gleichwertigkeit in der Verantwortung herzustellen, sozusagen? Und nochmal in einem größeren Rahmen sind wir eben auch als Autorin der Meinung, dass das Steuerrecht ganz, ganz massiv eine Reformierung braucht, weil das eben immer noch dieses Ernährermodell innerhalb der Partnerschaften propagiert letztlich und stützt durch dann auch unter anderem das Ehegattensplitting und dadurch eben Paare noch zu einem Zeitpunkt, in dem eben die Beziehung gut läuft oder so, oft in diese alten Rollen fallen lässt. Genau. Also insofern auf den Punkt gebracht, was brauchen Mütter nach einer Trennung? Ich würde sagen, das Selbstbewusstsein, sich Hilfe zu holen und die Unterstützung darin, auch durch andere, die vielleicht an einem etwas stabileren Punkt im Leben stehen. Und sie brauchen Fürsprecherinnen und Fürsprecher wirklich auch auf gesellschaftspolitischer und politischer Ebene, die sich für diese Belange endlich einsetzen. Also, und ja, ein Bewusstsein auch bekommen.
Und da seid ihr ja dran und erlebt wahrscheinlich auch viel positives Feedback. Du warst ja auch auf der Buchmesse, habe ich gesehen, wir haben uns knapp verpasst und ihr habt einige Lesungen und Diskussionen und so. Bevor wir zu der konkreten Unterstützung auch durch andere kommen, lass uns nochmal vielleicht, jetzt ist das Buch ja schon ein paar Monate auf dem Markt, dazu kommen, was für eine Resonanz ihr bekommt. Aus der Politik, aber auch von Müttern und gegebenenfalls Vätern.
Also ich finde immer noch spannend, dass muss jetzt gerade noch mal so, weil du die Frage der Resonanz, also es ist so eine spontane Resonanz, ist ja toll, dass ihr das mal in so einem Buch auf den Punkt noch mal bringt. Oft auch dieses toll, dass ihr so einen Überblick schafft, denn das gibt es tatsächlich in dieser konkreten Form so strukturiert eigentlich noch nicht. Also es gibt oft so individuelle Erfahrungsberichte, die dann thematisch politische oder gesellschaftliche Themen aufgreifen. Aber wir haben bewusst am Ende jedes Kapitels eben auch geschrieben, was kannst du als Mutter tun? Was kannst du tun, wenn du eine Mutter unterstützen möchtest in deinem Umfeld? Und was sind unsere politischen Forderungen? Und die wieder gestützt durch eben die Expertinnen und Experten, die wir da interviewt haben auch. Und ich denke, so ist das. Also das ist auch unsere Resonanz. Und sehr spannend ist, dass tatsächlich auch im politischen Kreisen die Resonanz ganz, also ein Interesse da ist von Frauenverbänden aus verschiedensten demokratischen Parteien, die auch wirklich sagen, wir möchten das Buch zum Anstoß nehmen, um eben vielleicht auch mehr Frauen in die Politik zu bringen wieder und auch auf kommunalpolitischer Ebene Mütter zu motivieren. Nicht, wenn ihnen gerade das Wasser bis zum Hals steht, aber wenn sie vielleicht wieder etwas mehr Luft haben, sich auch politisch zu engagieren und um eben eine Stimme auch für die Interessen von Müttern und Menschen, die eben für andere sorgen, ja, zu haben und zu vertreten, auch in der Politik.
Mir gefällt die Unterscheidung gut, die würde ich direkt übernehmen wollen. Was Mütter tun können, hast du schon größtenteils gesagt, sonst gern jetzt nochmal ergänzen.
Das ist okay.
Genau, da hatte ich auch den Eindruck, was können Menschen tun, die Mütter unterstützen wollen? Bevor wir zur Politik kommen, vielleicht gern dazu noch was. Also Menschen im Umfeld von Müttern ist damit gemeint.
Ja. Also ich sehe da, ich möchte auch nochmal starten bei so einer individuellen und ganz praktischen Ebene. Wach sein, nachfragen, was brauchst du? Vielleicht auch eigene Erwartungen und Glaubenssätze so ein Stück weit hinterfragen. Also er soll das tun, sie soll das tun, sie wird wohl das brauchen. Lieber fragen im Zweifelsfall. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Informationen weitergeben, zu auch institutionellen Anlaufstellen, auf Netzwerke hinweisen, da sein und in einem größeren Rahmen, mal angenommen, ich bin irgendwie Arbeitgeberin, Arbeitgeber, natürlich auch mein Arbeitsumfeld vielleicht zu gestalten, dass eine neue Kollegin oder auch eine langjährige Kollegin, die plötzlich allein oder getrennt erziehend ist, vielleicht mal zu fragen, kommst du eigentlich noch gut zurecht, so mit den Arbeitskonditionen oder können wir da vielleicht irgendwie Führung in Teilzeit für eine gewisse Zeit machen oder brauchst du räumlich mehr Flexibilität oder Wollen wir vielleicht bei den Schichten eine Zeit lang Rücksicht darauf nehmen, dass du jetzt vielleicht gerade eine Doppelbelastung an irgendeiner Stelle hast? Und ich denke, das zahlt sich halt sehr, sehr massiv aus, darauf zu achten, weil es letztlich die Zufriedenheit verstärkt von Arbeitnehmerinnen auch. Das hat auch Anna Juna, die als Interviewpartnerin aus einem Unternehmen mit dabei war, gemeint und dadurch die Bindung auch an das Unternehmen und letztlich im Grunde eine Win-Win-Situation ist, die aber vielen vermutlich noch nicht in der Form bewusst ist.
Und was fordert ihr von der Politik?
Also ganz klar, die Fürsorge mehr in ihr Zentrum zu stellen. Also das ist einfach ein sehr, sehr leidiges Thema, das oft so ein Anklopfen an Türen ist, die eben höchstens halb geöffnet sind. Das bestätigen auch Menschen, die einfach auch in der Kommunal- und Landes- bis hin zur Bundespolitik sind, dass Themensetzung viel darüber läuft, wer eine laute Stimme hat. Und Eltern haben oft nicht so eine laute Stimme, weil ihnen eben Zeit und Ressourcen dafür fehlen. Und insofern sehe ich auch da, um es jetzt mal positiv zu formulieren, in der Vernetzung einfach eine ganz große Chance. Also um einfach Themen zu platzieren und um Menschen aufmerksam zu machen, was sich verändern muss.
Sarah, was möchtest du denn unseren Zuhörenden abschließend noch mitgeben?
Ja, ich möchte mit euch mitgeben, vertraut auf euch und ihr seid nicht alleine. Und was euch betrifft, betrifft oft ganz schön viele andere. Und das allein zu erkennen, macht tatsächlich Mut. Das kann ich sicherlich auch aus persönlicher Ebene sagen. Ja, ich würde sehr gern vielleicht eine ganz kurze Passage aus dem Buch auch noch vorlesen in Rücksprache mit dir, Isabel, wenn
sehr
das in
gern.
Ordnung ist.
Mhm.
Und zwar direkt aus dem Schlussteil unseres Buches, was nochmal zusammenfasst, was uns einfach ein Anliegen ist.
Bitte.
Fürsorge als Leitprinzip. Mütter, Macht und Politik sind strukturell eng verbunden. Die Bedingungen, die für Mütter gelten, werfen ein Schlaglicht auf die vielfältigen Krisen und Herausforderungen, denen wir uns heute als Gesellschaft stellen müssen. Ausgrenzung und Diskriminierung von Müttern ist symptomatisch für ein System, das nie endendes wirtschaftliches Wachstum und die ökonomische Verwertbarkeit ihrer Mitglieder über das Wohl der Menschen stellt. Was Mütter, ja alle Menschen, die für andere täglich sorgen, leisten, ist in einem System, das auf die Produktion und den Konsum von Gütern ausgerichtet ist, quasi wertlos. Fürsorgearbeit wird lediglich insofern als relevant angesehen, als dass sie Erwerbsarbeit ermöglicht. Um dies zu ändern, müssen grundlegende Machtstrukturen in Frage gestellt werden. Was wir heute brauchen, ist ein Wertewandel weg von eindimensionalem Wachstum, Konkurrenz, einer Ökonomisierung unserer Beziehungen und Wegwerfkonsum hin zur Wertschätzung des Einzelnen, unabhängig von seiner Kaufkraft und ökonomischen Verwertbarkeit. Um der massiven Abwertung und Ausbeutung der überlebensnotwendigen Sorgearbeit einerseits und unserer planetaren Ressourcen andererseits etwas entgegenzusetzen, brauchen wir eine fürsorgezentrierte Neuausrichtung der Wirtschaft. Die in diesem Buch gestellten politischen Forderungen dienen also nicht nur der Gleichstellung, sondern sind zugleich Fundament und Wegbereiter für eine gelingende sozial- und ökologische Umwandlung unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt ist unser Buch als Aufruf zu verstehen. Mütter, Macht, Politik. Und zwar in einem weiten Sinn. Denn nur mit einem gemeinsamen politischen Bewusstsein können wir als Frauen und Mütter unsere Interessen gegen andere durchsetzen. Die Anregungen am Ende der Kapitel, in denen ich auch im Gespräch gesprochen habe, sehen wir als Autorin als Impuls dazu. Tatsächlich zukunftsfähig werden wir als Gesellschaft nur, wenn wir erkennen, dass Fürsorge und Mitmenschlichkeit unsere wichtigsten Ressourcen sind. Als erwachsene Menschen sind wir zwar per se eigenständig, aber niemals autark. Für ein gutes Leben brauchen wir einander und eine Gesellschaft, die Fürsorge als Leitprinzip versteht. Stellen wir uns als Mütter also wieder dorthin, wo wir hingehören, in die Mitte der Gesellschaft.
Sehr schön.
Ja, du siehst, ein gewisser Idealismus schwingt da mit, aber ich bin gleichzeitig eine Macherin und sehr bodenständig. Und also wir brauchen Menschen, die das sehen, die so einen Blick so was Großes, Größeres haben. Und auch, ja, ich hoffe, dass wir da uns als Menschen vernetzen, die das ähnlich sehen.
Beides mitbringen. Du bist ja sehr im Alltag und in der Praxis. Das ist mir ja auch für meinen Podcast wichtig. Und gleichzeitig hast du eben diese Ideale. Zieht's dich denn in die Politik?
Das ist eine sehr naheliegende Frage.
Ja, oder?
Sprechen wir darüber nochmal in einem Jahr?
Sehr gern.
Ja,
Einladung steht.
Ja. Lass es mal noch offen.
Ja. Nee, sehr gern. Es sind ja auch ein paar Änderungen. Also jetzt, wenn die Folge erscheint, ist Sommer. Vielleicht hat sich das schon ein bisschen verändert. Aber es sind ja ein paar Änderungen im Familienrecht, zumindest im Gespräch. Da bleiben wir gespannt dran. Und ich freue mich, wenn du mich nächstes Jahr wieder besuchen kommst. Und dann reden wir, was sich noch getan hat, was sich auch aus dem Buch noch ergeben und entwickelt hat. Ich bin mir sicher, da werden Projekte folgen, journalistische, aber auch vielleicht politische,
ja,
praktische.
Sehr gern.
Und da bin ich sehr gespannt zu erfahren, wie es weitergeht.
Darf ich vielleicht ganz kurz noch auf unsere rahmende Initiative Mütter macht Politik hinweisen? Denn wir haben jetzt noch bis September diesen Jahres insgesamt 12 Online-Diskussionen wirklich zu den Themen unseres Buches, die auf unserer Webseite zu finden sind, die du ja in den Shownotes verlinken wirst. Und wir laden herzlich ein an diesen Diskussionen. Teilnehmen geht jetzt im praktischen Sinne nicht, weil sie nicht live gesendet werden, aber sie sich anzuhören und gerne auch über unsere Social Media Accounts in Austausch zu treten und diese Möglichkeit zu nutzen, sich nochmal tiefergehend vielleicht mit den Themen zu befassen.
Stellen wir alles in die Shownotes. Auch auf der Website sind bestimmt auch Lesungen und ähnliches, Diskussionen, die ihr dann live anbietet, wo Menschen hingehen können und sich austauschen, Mütter, Väter und alle anderen. Und bin gespannt, wie es mit dir weitergeht, wie es mit deinen Themen weitergeht. Erstmal herzlichen Dank für heute.
Ja, ebenfalls ganz herzlichen Dank. War wieder eine Freude und hat echt Spaß gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.